Man fand aber eine Lösung, dass ich weiter medizinisch am Klinikum hier tätig sein kann. Und für mich war das unendlich wichtig. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wenn man mir vorher gesagt hätte, es geht nur entweder oder, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht für die Politik entschieden, weil mir der Beruf als Arzt sehr, sehr viel Spaß macht und mir sehr viel gibt. Und ich auch jetzt, wenn ich beide Welten sehen darf, auch weiß, warum mir der Beruf so wichtig ist. Von daher war ich froh, dass mein Arbeitgeber und der Landtag beiden den Weg gefunden haben, sodass ich beide Welten weiterhin für mich beanspruchen kann und bin froh, das jeden Tag auch umsetzen zu können.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 96, Intensivstation und Landtag. Arzt und Politiker Dr. Michael Preusch über die Rettung unseres Notfallsystems.
Es gibt wenig Menschen, die zwei Professionen mit einer solchen Hingabe nachgehen, wie mein Gast heute. Und ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Michael Preusch, er ist ein herausragender Mediziner an der Uniklinik in Heidelberg. Und gleichzeitig ist er auch Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg und kümmert sich, wen würde es überraschen, auch ganz konkret um Gesundheitspolitik, was er gemacht hat, wie die Stiftung, die Björn-Steiger-Stiftung mit ihm zusammengekommen ist, was ihm auch in einer ganz konkreten Sache zu verdanken hat, wie er sich eingesetzt für das Thema Herzsicher und wie seine tägliche Arbeit aussieht zwischen ja Operationssaal auf der einen Seite und Sitzungssaal auf der anderen. Darüber freue ich mich, mit ihm heute zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Preusch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Fangen wir einfach an, einmal mit Ihrer Person. Das ist ja hochspannend. Sie sind heute im Uniklinikum Heidelberg. Wir sehen es an der Umgebung, an Ihrem Arzttitel. Was machen Sie da genau und wie vereinbaren Sie das, diese auch zeitlich sehr aufwendige Aufgabe, mit der ebenso zeitlich aufwendigen Aufgabe des Abgeordneten für die CDU im Landtag von Baden-Württemberg?
Im Klinikum bin ich tätig als Sektionsleiter für internistische Intensivmedizin in der Funktion eines Oberarztes, bin von der Ausbildung her Kardiologe mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin und betreue die Intensivstation schon längere Zeit, schon vor meiner Wahl in den Landtag von Baden-Württemberg und habe jetzt das große Glück, darf ich sagen, zu 35% hier noch weiterarbeiten zu können, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Ideen und Initiativen aus dem praktischen Arbeitsalltag ins politische Geschäft zu transferieren. Und das war auch immer das Ziel oder die Ansage, die ich mir selbst gemacht habe. Wenn ich politisch aktiv werde, dann gibt es Themen, die ich bewegen möchte. Und da bietet sich eben der Bereich Gesundheit sehr gut an.
Das ist hochspannend, denn das ist ja etwas, was wir oft beklagen im Bundestag. Da heißt es ja immer, Landtag ist das nicht anders. Sitzen viele, die ja Politik ihr Leben lang gemacht haben. So ist ja die Kritik und wir brauchen mehr Menschen, die tatsächlich wissen, was da draußen in der wahren Welt läuft. Sie sind ein solches Beispiel. Was hat Sie bewogen, aus einem so herausfordernden Amt oder aus einer herausfordernden Profession der Medizin? Und Sie haben es erwähnt, Sie haben hier einen wirklichen Top-Job auch in der Intensivmedizin, zusätzlich zu sagen, okay, ich nehme das auf mich, ich gehe in die Politik.
Ich war 2,5 Jahre in den USA gewesen und die damalige Landtagsabgeordnete meines Heimatwahlkreises, die hatte mich kontaktiert und mich gefragt, ob ich gerne Zweitkandidat werden würde. Ich war in meiner Jugend politisch aktiv gewesen, über die Zeit des beruflichen Lebens dann nicht mehr. Und dann hatte ich mir das überlegt und da ich nach meiner Rückkehr auch standespolitisch aktiv war in der Ärztekammer, auch hier im Personalrat des Universitätsklinikums, habe ich mir gedacht, naja, grundsätzlich besteht ein Interesse, Dinge auch bewegen zu wollen. Und so war der Weg dann relativ kurz für dieses für Zweitmandat oder für diese Zweitkandidatur bereitzustehen. Und meine Abgeordnete, die hatte dann noch 2 Perioden im Landtag mitgearbeitet. Da habe ich so als Zweitkandidat ein bisschen hineingefühlt, insbesondere in den Bereich Gesundheitspolitik und Wissenschaftspolitik. Ja, und 2021 war dann die Frage, jetzt oder nie. Und dann musste ich da schon einige Nächte grübeln und habe mich dann aber dazu entschieden zu kandidieren und habe den Sprung in den Landtag geschafft. Von daher ist es vielleicht so ein bisschen auch das Fortführen der standes- und berufspolitischen Aktivität, früher auch im Marburger Bund, jetzt praktisch in das politische Geschäft und zwar nicht nur in das fachpolitische Geschäft, sondern auch wenn es um das Thema Arbeitsbedingungen geht.
Wie haben Sie dann Ihrem Arbeitgeber klar machen können, dass hier eine Herausforderung auf Sie wartet, aber Sie gleichzeitig natürlich an Ihrer jetzigen Profession weiter teilhaben wollen?
Also es war gar nicht so einfach, denn am Tag nach der Wahl, dann hieß es als Angestellter eines Universitätsklinikums, damit Landesbeschäftigter, sind diese beiden Jobs nicht mehr möglich und man fand aber eine Lösung, dass ich weiter medizinisch am Klinikum hier tätig sein kann. Und für mich war das unendlich wichtig. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wenn man mir vorher gesagt hätte, es geht nur entweder oder, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht für die Politik entschieden, weil mir der Beruf als Arzt sehr, sehr viel Spaß macht und mir sehr viel gibt. Und ich auch jetzt, wenn ich beide Welten sehen darf, auch weiß, warum mir der Beruf so wichtig ist. Von daher war ich froh, dass mein Arbeitgeber und der Landtag dann einen Weg gefunden, beide einen Weg gefunden haben, sodass ich beide Welten weiterhin für mich beanspruchen kann und bin froh, das jeden Tag auch umsetzen zu können.
Herr Dr. Brosch, wir leben auch sehr viel von der Schilderung der Aktivitäten unserer Gäste. Deswegen wäre es für mich, denke wir uns alle, einmal interessant zu erfahren, wie Ihr typischer Arbeitsalltag, der sicherlich nicht immer typisch ist, aber wie er in der Regel aussieht, wenn Sie im Klinikum sind und Ihrer Profession nachkommen.
Als Sektionsleiter haben Sie natürlich auch viel, ich sage mal ganz ehrlich, Bürokratie und Papierkrieg zu erledigen nebenher. Es müssen das Thema Kosten adressiert werden, das Thema Belegung, das Thema, welche Verbrauchsmaterialien werden eingesetzt, ganz banale Dinge, auch das Thema Personalplanung. Aber dann sieht der Arbeitsalltag so aus, dass man am frühen Morgen mit der Visite auf der Intensivstation beginnt. Wir haben einen Bereich, wo wir viele Patienten haben, die künstlich beatmet werden, im Koma sind und auch einen Intensivbereich. Früher hätte man gesagt, sogenannter IMC-Bereich, wo die Patienten nicht beatmet sind, aber weiterhin überwacht werden müssen. Und diese Patienten werden dann visitiert mit den Assistenzärzten in Ausbildung. Man bespricht das Therapiekonzept. Zeitweise bespricht man auch mit den Angehörigen das weitere Prozedere. Dann geht es den Tag über oder den Nachmittag über in bestimmte Untersuchungen. Und es kommen natürlich auch ständig neue Patienten dazu, um die sie sich kümmern müssen, erstmal aufarbeiten müssen, mal sehen müssen, was ist das Hauptproblem. Und dann, wie gesagt, ist es nachmittags in der Tat auch nochmal die Angehörigen-Sprechstunde, das Gespräch mit den Kollegen. Und gemeinsam mit meinen Kollegen nehmen wir dann auch an der Notfallversorgung, am Notarztdienst teil. Auch das betrifft Dienstplanung, Freistellung und so weiter.
Was ist eigentlich der Hauptpunkt, wenn man das im Rahmen der ärztlichen Schweigepflicht, aber ich denke, die Bereiche sind ja anonymisiert, warum jemand bei Ihnen in die Notfallaufnahme, in die Intensivmedizin kommt? Sind das Unfälle, sind das Herz-Kreislauf-Sachen? Was ist so der große Bereich, wegen dessen die Menschen bei Ihnen intensivmedizinisch betreut werden können müssen?
Also wir decken die komplette internistische Intensivmedizin ab. Das beginnt bei der Magen-Darm-Blutung, um die sich dann die Kollegen der Gastroenterologie kümmern. Das geht über das Thema Vergiftungen, das geht über das Thema schwere Blutvergiftung, Sepsis, bis zu unserem kardiologischen Schwerpunkt, der schwere Herzinfarkt, die schwere Herzschwäche, die mit Unterstützungssystemen heute, mit Pumpen und Herzersatzsystemen unterstützt werden muss, bis zur klassischen Versorgung des Herz-Kreislauf-Stillstandes außerhalb auf der Straße. Patienten, die primär auf die Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstpersonals ansprechen und die dann bei uns eben in der Klinik zur weiteren Versorgung vorgestellt werden.
Auf dieses Thema kommen wir auch noch. Ich hatte mal die Gelegenheit, in dem Uniklinikum zu sein. Da sind wir uns nicht begegnet, aber Heidelberg, das ist ein unglaublich faszinierendes Klinikum, sehr, sehr groß. Muss ich ein bisschen zurechtfinden, da auch an der Fort und so in die richtigen Bereiche zu kommen. Sehr modern, fantastisch, sehr international. Man sieht auch sehr viele Studentinnen und Studenten dort, die da sind, oder scheinbar, oder vielleicht junge Assistenzärztinnen, Ärzte, die wirklich aus Klischee, aber aller Herren Länder kommen. Und insofern ist das eine ganz besondere Auftragung, die dieses Klinikum, an dem Sie tätig sind, hat. Jetzt haben wir gesprochen über die Wirkungsweise praktisch vor Ort, reden auch nachher noch dazu. Jetzt macht ein anderes großes Thema ja Schlagzeilen, die Gesundheitsreform, die zum Zeitpunkt, wo wir reden, noch nicht verabschiedet ist im Kabinett. Das soll jetzt bald kommen. Aber das Bundeskabinett hat eine entscheidende andere Reform beschlossen, die Notfallversorgung, ein Schritt, auf den viele, viele Menschen und gerade auch Menschen aus dem medizinischen Bereich gewartet haben, auch die der Björn Steiger Stiftung. Es geht um die bessere Steuerung, die bessere Vernetzung und die Frage eben, ist das ein großer Wurf?
Also ich bin sehr, sehr froh, dass dieses Gesetz kommt. Und es wurde diskutiert schon in der Vorgängerregierung. Und das Spannende daran ist, dass gar nicht mehr sehr, sehr viel geändert wurde. Sie sehen, dass große Einigkeit schon im Vorfeld bestand, weil dieses Gesetz eben ein ganz wichtiges Thema adressiert. Und das ist das Thema, wie Sie es angesprochen haben, das Thema Patientensteuerung. Welcher Patient muss wohin? Welcher Patient wird wo am besten versorgt, um die Versorgung zu optimieren, qualitativ hochwertig, aber auch um eine Überlastung der einzelnen Systeme zu vermeiden? Und von daher bin ich mir schon sicher, dass diese Vorlage, dieses Gesetz ein großer Wurf ist und wird.
Es geht, Sie haben es gesagt, darum, mit dieser Reform Patientenströme besser zu steuern. Meinen Sie, das wird funktionieren oder werden die Menschen trotzdem dann eher in die Notfallaufnahme oder in die Notaufnahme gehen?
Es wird so ein bisschen eine Zeit brauchen, bis das Gesetz seine volle Wirkung entfacht. Hängt auch viel damit zusammen. Thema Gesundheitsbildung ist für mich nicht nur, wie ernährt man sich gut, was sind Vorsorgeuntersuchungen, sondern wie beanspruche ich im Notfall sozusagen welches System. Und wie gesagt, es wird eine Zeit lang dauern, bis sich dann die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger daran gewöhnt haben, was ist denn sozusagen in welcher Situation meine Ansprechstelle. Aber ich mache mir da keine Sorgen, dass dieses fehlläuft und dass es nicht umsetzbar ist. Da habe ich tiefes Vertrauen, dass wir tatsächlich in den nächsten 5 Jahren eine deutliche Veränderung in der Notfallversorgung kennenlernen, unter Entlastung des Personals und unter einer adäquaten Versorgung des Patienten in der Ambulanz, in der er auch am besten versorgt wird.
Was wir sehen als Kritik, ist oftmals Kritik der Besitzstandswahrer oder derjenigen, die versuchen oder fürchten, etwas zu verlieren durch diese Reform, die, Sie haben es gesagt, schon viele, viele Jahre eben auf den Weg gebracht werden soll, die fast fertig war und dann an dem Tag, als sie nahezu fertig war, die letzte Regierung auseinandergebrochen ist. Jetzt hat es die neue wieder angepackt und auch verabschiedet. Ist der Föderalismus hier eher Fluch als Segen?
Also Föderalismus kann ein Vorteil sein und es ist es natürlich auch in bestimmten Bereich von Versorgungsstrukturen. Die Pandemie sollte uns aber gelernt haben, dass wir so ein bisschen dieses System auch nochmal überdenken müssen. Ja, bei immer weniger Personal brauche ich standardisiertes Vorgehen, brauche klare Ansagen, brauche definierte Wege, wie eine Versorgung stattfindet. Und ich sag mal so, bei allen Chancen, die die Trägervielfalt beispielsweise im Rettungsdienst bedeutet, gibt es durchaus auch Kritik, die ich nachvollziehen kann. Und das ist natürlich so im Gesundheitswesen und das bekommen Sie jetzt im Moment gerade auch mit, die Reformvorschläge des BMG offengelegt werden, dass Leistungserbringer, Patienten und diejenigen, die es bezahlen müssen, nämlich die Kassen, da in Teilen anderer Meinung sind und dann große Diskussionen aufbrechen. Es wird uns allerdings nicht helfen, wenn nicht jeder bereit ist, so ein Stück weit etwas abzugeben und wir uns über neue Strukturen Gedanken machen. Ja, und das ist natürlich hier in dem Punkt genau das Problem. Da habe ich aber auch die Erwartung, dass die Beteiligten in der Notfallversorgung von den Rettungsdiensten über die Kassenärztliche Vereinigung, die niedergelassenen Ärzte damit und die Kliniken sich entscheiden, einen gemeinsamen Weg zu gehen, der am Ende zu einer deutlichen Entlastung führt. Das ist der Anspruch. Wir wollen weiterhin eine finanzierbare und adäquate Versorgung haben. Und dann hilft es uns nichts, wenn wir aus der Ecke heraus, aus einem Nischendenken heraus unseren Kirchhof verteidigen und nicht das große Ganze eben sehen können.
Hat diese Reform, die Notfallreform, Auswirkungen auch konkret auf Ihre Arbeit?
Davon gehe ich aus und ich sage es auch ganz ehrlich, das hoffe ich natürlich, weil wir doch einen Teil von Patienten hier aussehen, die nicht zwingend in einer Notaufnahme oder auf einer Intensivstation des Universitätsklinikums behandelt werden müssen. Der Filter muss weit vorher greifen und wie gesagt, das adressiert wieder das Thema Steuerung, in dem Fall durch die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, aber auch durch den Rettungsdienst, welcher Patient muss wohin und welcher Patient kann wohin. Dazu gehört auch eine Steuerung über ein zentrales Bettenregister. Das haben wir jetzt auch in Baden-Württemberg besprochen, dieses in dieser Legislaturperiode auch umzusetzen. Andere Bundesländer sind da schon weiter.
Ein Thema, für das Sie sich auch sehr stark einsetzen, dadurch ist die Stiftung und Sie sind wieder zusammengekommen, das ist eine Erhöhung der Laienreanimationsquote, also die Menschen, die in der Lage sind, anderen Menschen, die einen plötzlich Herzstillstand haben, zu unterstützen, denen zu helfen. Warum greifen Menschen im Ernstfall doch in Deutschland zumindest immer noch selten ein?
Spannende Frage. Es wird häufig diskutiert, haben die Menschen Angst, etwas falsch zu machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir in unseren Empfehlungen auch immer darauf achten, darauf hinzuweisen, dass Erste Hilfe sehr einfach sein kann und dass man nicht viel falsch machen kann. Und da ist die Arbeit der Stiftung wirklich Gold wert. Um dieses zu vermitteln, wir Mediziner neigen ja dazu, Dinge immer sehr kompliziert darzustellen. Und deshalb ist es froh zu wissen, dass in der Breite für den Menschen, der vielleicht irgendwann mal in die Gelegenheit kommt, Erste Hilfe leisten zu müssen, man kein Studium braucht, ja, sondern wenig Information und wenig Schulung sozusagen reicht, um tatsächlich ein Leben retten zu können. Und für uns ist es natürlich wichtig, bei aller Technik, die sich in der Intensivmedizin entwickelt, ja, von einem Kunstherz, was wir heute auf der Straße implantieren können, ja, alles nichts bringt, wenn vor Ort über die Basismaßnahmen nicht die ersten Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrückt werden. Also jeder ist sozusagen Helfer in dieser Situation und ohne diese initiale Phase der Laienhelfer bringt die teure und technische Medizin überhaupt keinen Vorteil.
Was muss passieren, damit Menschen sofort oder damit mehr Menschen sofort handeln können in einem solchen Fall, wenn jemand neben mir zusammenbricht und offenkundig einen plötzlichen Herzstillstand hat?
Die skandinavischen Länder machen es uns vor. Wir müssen da keine neuen Untersuchungen auflegen, sondern wir wissen, dass eine frühe Verankerung der ersten Hilfemaßnahmen beispielsweise im Schulunterricht einen deutlichen Effekt haben. Und das ist das Beispiel aus Skandinavien und es hat sich erfreulicherweise jetzt langsam auch in Deutschland umgesetzt. Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein führen die Maßnahmen zur Wiederbelebung jetzt im Schulunterricht ein. Wir haben uns auch in Baden-Württemberg darauf verständigt, will da nicht zu viel sagen, weil das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen noch geheim ist, aber wir hatten es im letzten Koalitionsvertrag drinstehen. Könnte gut sein, dass es in diesem auch drinsteht und sich sowohl das Gesundheitsministerium als auch endlich das Kultusministerium darauf einigen, diesen Weg gemeinsam umzusetzen. Und es wäre mein großer Wunsch und mein großes Ziel, nachdem ich im letzten Koalitionsvertrag dieses Thema schon hineinverhandelt habe, habe ich mich auf die Hinterfüße gestellt, dass es dieses Mal auch wieder drin ist und wie besprochen hoffentlich auch drin bleibt. Und wir dann aber konkret werden in der Umsetzung und das dem Motto Erste Hilfe kinderleicht tatsächlich auch so umsetzen können.
Wie könnte eine solche Umsetzung, vorausgesetzt sie käme wirklich und würde Teil des Koalitionsvertrags werden, wie könnte eine solche Umsetzung aussehen?
Es geht nur ganz konkret gemeinsam mit den Hilfsorganisationen. Und wie gesagt, ich habe ja mit den verschiedensten Organisationen gearbeitet, die hier sehr aktiv sind.
Auch mit der Björn-Steiger-Stiftung.
Auch mit der Björn-Steiger-Stiftung sehr aktiv und sehr lange schon.
Sehr
und ich glaube, auch hier müssen wir kein Konzept neu erfinden. Und gerade die Steiger-Stiftung hat hier ein Konzept entwickelt, was sich ausrollen ließe. Sagt es immer, vorhin hatte ich über die Trägervielfalt gesprochen, da ist natürlich auch das DRK dabei, da sind auch die Johanniter dabei und so weiter. Aber wie gesagt, wir haben klassische und gute Beispiele, wie wir Hand in Hand gemeinsam mit dem Ehrenamt diese Dinge umsetzen. Das hat übrigens noch einen Vorteil, ja. Das ist ja nicht nur die Schulung beim Thema Erste Hilfe und Wiederbelebung. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Schnittstelle zum Ehrenamt hin. Lohnt es sich denn in der Björn-Steiger-Stiftung beispielsweise auch aktiv zu werden für junge Menschen? Diese Dinge adressieren wir auch. Und ich glaube, das ist ein Weg, der uns in vielfältiger Weise einen Vorteil bringt.
Jetzt gibt es ja auch die Defibrillatoren, die ja auch dann eben nach den ersten Maßnahmen eingesetzt werden sollen und sofern der Rettungsdienst noch nicht vor Ort ist. Viele Menschen haben auch Bedenken, die zu nutzen, obwohl sie flächendeckender bereitstehen. Wie ist Ihre Haltung dazu und was kann man gegebenenfalls tun, um die Scheu vor diesem Apparat auch zu mindern?
Zunächst mal freue ich mich, dass bei Blick in das deutsche Reanimationsregister uns die Zahlen zeigen, dass zunehmend Defibrillationen durch Laien durchgeführt werden. Und das Wichtige ist natürlich auch hier das Thema Schulung. Ich glaube, wir müssen uns hier auch nochmal Gedanken machen, was sind denn die wesentlichen Inhalte, die wir vermitteln wollen. Bin da ganz vorsichtig und sage den Verband mit einem Dreiecktuch oder die Trageschlinge. Ich glaube, auf die können wir heute verzichten, sondern wir müssen uns auf die wesentlichen Themen fokussieren. Und ich glaube, wenn es heißt, ein Erste-Hilfe-Kurs geht auch nicht mehr 2 Tage, sondern wir thematisieren insbesondere das Thema Reanimationsmaßnahmen, Herz-Lungen-Wiederbelebung, dann finden wir auch Interesse in den breiten Schichten in der Bevölkerung. Aber das A und O ist in dem Thema natürlich Schulung. Und das Schöne ist, dass uns die Technik hier natürlich auch hilft. Denn der Defibrillator ist ja sozusagen ein Autopilot. Sie starten den und das Schöne ist, der leitet Sie nicht nur zur Defibrillation, der leitet Sie durch die gesamte Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ich glaube, das gibt Sicherheit. Ich glaube, dass dieses Tool nicht nur wichtig ist für die frühe Defibrillation, die im Herzstillstand einen Lebensvorteil bringt, sondern schon allein diese Sicherheit, der leitet mich durch diesen ganzen Prozess, zusätzlichen Benefit hat für den Patienten, aber für die Menschen, die den Defibrillator, den halbautomatischen Defibrillator einsetzen.
Und es ist so wichtig, Herr Dr. Brosch, dass Sie das sagen. Wir reden häufiger drüber und wir reden auch in dieser Eindringlichkeit drüber. Trotzdem, ich gebe es offen zu, hätte ich nicht über die Bernsteiger-Stiftung den engeren Austausch gehabt, auch über die Wirkungsweise von Defibrillatoren. Ich hätte immer eine Scheu gehabt, diese Geräte einzusetzen, weil ich gedacht hätte, dass, und das gebe ich ganz offen zu, es ist so wie den sehr alten amerikanischen Film, nicht, wo dann da einer steht und dann Wumms und einen elektrischen oder Schock gibt und der Patient fliegt dann einen halben Meter hoch und dann wieder runter und so etwas hätte ich mir da wahrscheinlich nur im höchsten Notfall zugetraut. Und jetzt durch Aufklärung und eben auch diese vielen Gespräche, die wir geführt haben, fühle ich mich darüber doch weitaus sicherer. Und ich denke, es würde vielen Menschen so gehen, wenn sie diese Schulungsmöglichkeiten und die Aufklärungsarbeit hätten. Und danke, dass Sie das hier auch so in der Klarheit ansprechen. Jetzt sind Sie ja Arzt und Politiker. Und Gesundheitspolitik ist ja ein sehr komplexes Thema. Wir kennen das natürlich alles aus der Praxis. Auch Medizin ist nicht gerade leicht. Sie haben sich das in einer herausragenden Position auch erarbeitet und erschlossen. Wo sehen Sie zwischen Gesundheitspolitik und dem täglichen, wie Sie erleben, die größten Unterschiede?
Also das medizinische Geschäft ist natürlich schon sehr konkret auch. Und Sie können auch je nach Fachbereich relativ schnell Erfolge verbuchen. Und das muss ich natürlich auch erstmal lernen. Da geht man in die Politik mit einer guten Idee. Bleiben wir bei dem Thema Reanimationsmaßnahmen, Erste Hilfe in der Schule. So nach dem Motto, ich komme jetzt mal und verhandle das in den Koalitionsvertrag hinein und dann setzen wir das in dieser Legislaturperiode um. So einfach ist es nicht. Sie brauchen in der Politik einen sehr, sehr langen Atem, auch für Ideen, bei denen Sie denken, die lassen sich sehr schnell umsetzen. Und was ich mir wünschen würde, wenn diese Dinge dann in der Ministerialadministration bearbeitet werden, dass wir mehr ans Möglichmachen denken. Wissen Sie, Sie kriegen dann häufig eine Rückmeldung, aus den und den Gründen geht's nicht. Und für mich als Nichtjurist sind manchmal auch schwierig, die Dinge einzuschätzen. Sondern ich würde mir wünschen, dass eine Rückmeldung kommt. Was muss ich tun, dass diese Dinge eben umsetzbar sind und funktionieren? Und ich glaube, das wäre dann schon ein ganz großer Wurf. Der zweite Punkt, vielleicht auch nochmal, dass man sagt, und da mache ich den Politikern vielleicht auch gar keinen so großen Vorwurf. Man muss Dinge auch erstmal erfahren haben und Verständnis dafür entwickeln. Und das war in diesem Thema Herzstillstand auch nochmal mein Punkt. Ich hatte die Landtagspräsidentin im vergangenen Jahr angesprochen, ob wir am Tag der ersten Hilfe, am Tag des Herz-Kreislauf-Stillstandes eine Aktion im Landtag starten können. Und ich bin richtig froh, denn mit Unterstützung der Bernsteiger-Stiftung ist es gelungen, diese Reanimationsdummies, diese Puppen vor dem Plenarsaal aufzubauen und konnte die Abgeordneten dann animieren und gesagt, okay, am Ende der Sitzung gehen wir alle raus, die Bernsteiger-Stiftung leitet uns an und wir machen hier mal eine Massenreanimation sozusagen an diesen Puppen, um den Abgeordneten auch zu zeigen, was ist es denn eigentlich? Was ist denn genau diese Idee im Schulunterricht zu verankern? Was muss ich selbst tun? Ist es kompliziert und wie einfach ist es? Und ich glaube, dass man mit solchen praktischen Dingen, Händen, Fühlen, Sehen, Hören, auch als Politiker ein Verständnis entwickeln kann und in der Priorisierung der Ideen und Maßnahmen, für die man zwangsläufig zuständig ist, weil sie auch finanzierbar sein müssen, dann damit auch etwas erreichen kann. Und ich glaube, dass sich damit über die Fraktionen hinweg tatsächlich für das Thema Erste Hilfe, Wiederbelebungsmaßnahmen, Herz-Kreislauf-Stillstand gemeinsam mit der Stiftung sehr, sehr gut werben konnte. Und ich hoffe, und das ist zumindest die Rückmeldung auch der damaligen Präsidentin, dass wir sowas in ein Regelformat durchaus überführen können, um im Rahmen dieses Settings an einem Tag, an dem wir in ganz Europa weltweit auf das Thema Herzstillstand hinweisen, auch zeigen, das ist eigentlich auch ein politischer Auftrag, den wir umsetzen müssen.
Das war eine großartige Idee, ein großartiger Impuls. Und Sie haben es ein bisschen angerissen, der am Anfang nicht so einfach war, ihn auch wirklich umzusetzen, weil da natürlich auch Bedenken, will ich sagen Bedenkenträger, aber Bedenken erstmal vorweg formuliert worden sind. Sie haben es trotzdem geschafft. Die Dornsteiger-Stiftung mit ihrem Präsidenten Pierre-Henrik Steiger hat sich da auch entsprechend eingebracht. Aber es war ihr Impuls und großartig, dass Sie da auch dran geblieben sind, um dieses dann auch zu ermöglichen und sich nicht haben entmutigen lassen durch erste Widerstände oder erste Naysayer, die gesagt haben, ah, nee, geht doch nicht. Und großartig. Das Ergebnis ist auf jeden Fall wunderbar und tatsächlich würde man sich sowas noch ein bisschen mehr wünschen. Jetzt schauen wir auf die Politik als jemand, der, Sie haben es erwähnt, natürlich Erfahrung hat. Sie sind jemand, der sich schon früh politisch engagiert hat. Sie haben über auch die Gesundheitspolitik, auch wenn Sie nicht Abgeordneter waren, damals schon sicherlich auch politische Vorgänge mitbegleitet haben. Da, das kann man unterstellen, ein gewisses Interesse an Verbandsarbeit und auch an Ihrer eigenen Positionierung. Das ist ja Politik im Allgemeinen, ich meine das gar nicht parteipolitisch, sehr stark in der Kritik, soziale Netzwerke und all sowas tragen dazu bei und dann auch natürlich eine zunehmende Radikalisierung unserer Gesellschaft, dass Politiker immer mehr in der Kritik stehen. Wenn Sie jetzt von Ihrer Warte als jemand, der erfolgreich ist im Beruf auf die Politik gucken, gibt es da auch etwas, das Politik besser machen kann, jenseits von der Parteipolitik, um sich selbst nach außen anders ja zu präsentieren, darzustellen. Damit meine ich jetzt keine Kommunikationsarbeit, sondern inhaltlich grundsätzlich.
Das sind zunächst mal Entscheidungen mit Mut. Und in unserer Zeit ist es eben so, dass wir Probleme nicht innerhalb von einer Legislaturperiode gelöst bekommen. Dann entsteht natürlich ein Problem, weil Sie natürlich immer wieder überlegen müssen. Und es ist ja auch gar nicht verwerflich, wenn sich jemand überlegt, was tue ich denn, um in der nächsten Periode noch Verantwortung zu haben? Denn Umsetzen von Ideen bedingt ja, dass Sie sozusagen auch selbst Dinge entscheiden können. Aber das würde ich mir wünschen, dass wir, und das sehen wir jetzt im Moment, Sie wissen, die Expertenkommission hat zu dem Thema große Reform im Gesundheitswesen viele Vorschläge gemacht. Und jeder Vorschlag bedeutet natürlich für den einen oder anderen, etwas zurückzulassen und etwas zurückzustecken. Und deshalb ist es schwierig, solche Dinge durchzudrücken. Aber ich würde mir wünschen, dass manche Entscheidungen mit mehr Mut getroffen werden. Und es ist ja keine Entscheidung ins Blaue hinein, sondern wir haben Fachgruppen, die sich über diese Dinge Gedanken machen und die Vorschläge unterbreiten. So ist es bei uns auch. Bin da selbst in verschiedenen Gremien vertreten. Wir erarbeiten Leitlinien und Empfehlungen. Wie versorgen wir denn beispielsweise den Herz-Kreislauf-Stillstand richtig? Was tun wir bei der Blutvergiftung, bei der Sepsis? Und wir setzen diese Dinge dann eben um. Das heißt, wir müssen sie nicht neu entwickeln. Und als Politiker müssen wir uns da nicht tief in die Materie eingraben. Können wir auch nicht. Ja, wenn Sie mich zum Thema Justiz oder Verkehr fragen, müsste ich mich auch mal ganz tief in bestimmte Themen einarbeiten. Aber zu sagen, ich habe tatsächlich Expertengremien, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die mich beraten, die ich fragen kann und dann aber den Mut haben, wenn ich mich auf diese Experten auch beziehen kann, diese Dinge umzusetzen. Ich glaube, das würde uns in diesem Thema Gesundheit, aber auch in vielen anderen Themen weiterbringen. Und jetzt komme ich zurück zu dem Punkt, den Sie am Anfang angesprochen haben. Baden-Württemberg war vor drei Perioden noch ein Teilzeitparlament. Für mich ist es unheimlich wichtig, dass ich Dinge aus meinem Arbeitsalltag in die Politik mitnehme und Entscheidungen, die politisch getroffen worden sind, in meinem Arbeitsalltag, auf Station, in meinem Labor, bei der wissenschaftlichen Tätigkeit umsetzen muss und mir dann eben auffällt, naja, so funktioniert's halt nicht. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit und diese Kompetenz, Austausch mit der Politik ist sehr, sehr viel wert. Und das zeigt, wenn man Politiker, sollte man nie werden um des Politikerwillens sozusagen, sondern man sollte Aktivitäten, Engagement haben und das Gefühl haben, das sind Dinge, die muss ich bewegen, muss ich umsetzen und die müssen mich ins politische Geschäft tragen. Ich glaube, das würde die Diskussion etwas ehrlicher machen und würde uns in bestimmten Themen auch deutlich weiterbringen.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Es gebe dann dem Politiker, und man merkt, dass das bei Ihnen vorhanden ist, auch diesen inneren Kern, der ihn oder sie vielleicht auch mutiger macht, um Dinge durchzusetzen, die gerade eben opportun sind, auch gegebenenfalls Entwicklungen zu korrigieren, weil man sieht im Arbeitsalltag, okay, das funktioniert und das funktioniert noch nicht oder das funktioniert nicht so, jenseits dessen, dass das eine reine Glaubens- oder parteipolitische Frage ist, also mehr Expertentum zuzulassen. Es gibt ja auch in einigen Ländern, zumindest in Krisen, dann sogenannte Expertenregierungen, wahrscheinlich auch aus diesem Grund, weil man dann sagt, okay, es muss endlich mal das gemacht werden, was gemacht werden muss, jenseits aller parteipolitischen Couleur. Italien unter Mario Draghi war eine solche Regierung zum Beispiel. Also das ist hochspannend, dieser Punkt. Wie würden Sie Ihren Appell an die Politik richten? Ich meine, Sie sind ja selber ein Politiker. Machen wir es einfach, appellieren Sie an sich selbst. Was ist wichtig für Sie? Was sollte jemand auf jeden Fall tun?
Es hört sich platt an, wenn ich jetzt sage, dass man seinem Gewissen verpflichtet ist und wenn man morgens in den Spiegel guckt, seine Entscheidungen auch nachvollziehen kann. Für mich bedeutet es aber in der Konsequenz, und es war in der letzten Periode auch so, dass es durchaus Entscheidungen gibt, bei denen ich nicht mit meiner Fraktion stimmen kann. Ja, und es gehört für mich auch zum Verständnis dazu, auch wenn es um Gesundheitsthemen geht, aber das betrifft nicht nur die Gesundheitsthemen. Ja, aber wenn ich beim Thema Nichtraucherschutzgesetz oder Zuckersteuer anderer Auffassung bin, aus medizinischer Sicht, aus meiner Sicht als Arzt, dann ist mir das wichtiger sozusagen, als mich irgendwelchen Fraktionszwängen zu unterwerfen. Nicht, dass es die jetzt bei uns zwingend gäbe, ja. Aber das ist ja häufig die Diskussion. Und von daher glaube ich, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Vielleicht bin ich deshalb, oder mag das auch der Hintergrund sein, vielleicht bin ich zu lange als Arzt schon im Geschäft, dass man mich in dem Punkt nicht mehr sonderlich verbiegen kann, ja. Aber das wäre für mich ein Anspruch. Warum soll ich in der Medizin, das ist bei der Behandlung des Patienten genau das Gleiche, warum soll ich Maßnahmen ergreifen, von denen ich selbst nicht überzeugt bin? Es gibt auch mal Situationen im Angehörigengespräch, aber die sind alle sehr komplex dann. Und das würde keiner von uns machen, dass er sagt, ich tue etwas, von dem ich nicht selbst überzeugt bin, von dem ich die Verantwortung nicht übernehme. Und ich glaube, das ist die Herangehensweise und für mich auch der Grund. Und das ist auch das Spannende wieder, wenn ich in meinen Beruf zurückkomme nach zwei Parlamentswochen und sage, ich habe da ein komplett anderes Bild und das erdet einem dann auch wieder in gewisser Art und Weise.
Lassen Sie uns noch kurz sprechen über die Intensivmedizin als solche. Sie haben es anklingen lassen, Angehörigengespräch auch sehr schwierige Momente dort zu bewältigen. Und sicherlich ist die Möglichkeit, dass jemand schwerst verletzt bleibt oder auch verstirbt auf der Intensivstation höher als in einigen anderen Stationen. Nicht ausgehend von irgendwelchen ärztlichen Fähigkeiten, sondern einfach von der Schwere der Verletzung, die damit zusammenhängen. Wie kommen Sie selbst, haben Sie selbst damit gelernt, umzugehen und wie schaffen Sie es trotzdem, ein positiver Mensch zu sein?
Ich glaube, in diese Aufgabe wächst man hinein und es gibt eine gesunde Distanz zwischen Patient und Behandler. Auch immer ganz wichtig. Es gibt natürlich Patienten, die lange Zeit auf einer Intensiv- oder Überwachungsstation sind, beispielsweise vor Herztransplantation, zu Hause nicht mehr leben können aufgrund der Schwere der Erkrankung und hier bei uns stationär versorgt werden, da entwickelt sich dann wohl oder übel auch mal eine Bindung, dass ein Patient von zu Hause erzählt, jetzt kommen die vielleicht auch noch aus einer Gegend, die mir nicht fern ist und so, ja, das macht es dann etwas schwieriger. Bin in meinen Anfangszeiten als Intensivmediziner auch noch Notarzt gefahren bei mir im meiner Heimatregion. Da ist dann schon spannend, wenn Sie den einen oder anderen Notfallpatienten auch noch kennen. Das ist dann doch belastend und ich sag mal so sehr herausfordernd, aber über die Berufsjahre, das stelle ich auch fest, wenn junge Assistenten in den Job kommen, die erste Runde auf der Intensivstation drehen, es entwickelt sich mit der Zeit so eine gesunde Distanz, die auch ganz wichtig ist. Da geht es natürlich zum einen um einen selbst auch, denn das müssen sie tun, um ihren Job sozusagen weiterhin völlig ohne eine Beeinflussung weiter fortführen zu können, ist aber auch wichtig für die Therapieentscheidungen, die schlussendlich auch wichtig sind für den Patient. Und da kommt es natürlich auch auf das, weil sie natürlich objektiv in ihrer Therapieentscheidung sein müssen und sollen und der Patient sozusagen seine Sorge nicht in sie hinein implementieren kann und soll. Ja, denn manchmal ist eine Entscheidung auch hart und sie fühlen damit, aber sie müssen dem Patienten gegenüber ehrlich sein und ihm teilweise auch mal eine Diagnose oder einen weiteren Verlauf vermitteln, der nicht freudig ist. Ich sag mal so, bei uns in der insbesondere in der kardiovaskulären Herz-Kreislauf-Medizin, hier in der internistischen Intensivmedizin, da haben wir natürlich viele Akutfälle. Da geht es, ist die Entscheidung zwischen Leben und Tod relativ schnell, aber schauen Sie in der Onkologie, in der Sie Patienten über Wochen und Monate mit Tumorerkrankungen begleiten, beispielsweise auch Kinder, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das belastet mich auch. Wir haben da so Fälle, wo wir dann teilweise auch dazu gerufen werden. Das finde ich dann, auch wenn ich jemanden nicht kenne, sehr, sehr anstrengend und das belastet einen dann auch. Das ist in meinem Feld der Medizin vielleicht nochmal etwas anderes. Auch wir haben jüngere Patienten, junge Patienten, aber der Großteil ist eben doch ein älteres Kollektiv. Da ist es vielleicht auch nochmal eine andere Sichtweise. Aber es ist ganz wichtig und da gibt es auch kein klares Handlungskonzept, sondern es entwickelt jeder im Verlauf der Zeit für sich selbst, wie er die nötige Distanz eben schafft, um seine Professionalität auch weiterhin wahren zu können.
Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal sprechen über Ihre Herzensthema. Und dankenswerterweise haben Sie sich da eingebracht, wir haben darüber gesprochen, die Erhöhung der Reanimationsquote. Was sagen Sie jemandem, der noch nie Erste Hilfe geleistet hat oder der jemand, der wie bei mir lange Zeit diesen Erste-Hilfe-Kurs viele Jahre zurück lag und der, auch das haben Sie erwähnt, von einem Erste-Hilfe-Kurs da kam, der Tage, wenn nicht gar eine Woche gedauert hat, wo alles drin war, was man dann nach Jahren schon wieder vergessen hat, vom Knüpfen des Dreieckstuch bis das weiß ich alles noch. Warum sollte er sich jetzt neu nochmal für einen solchen Kurs melden?
Wir wissen natürlich, dass Wissen sowohl praktisch als auch theoretisch über die Zeit auch wieder verloren geht, wenn das keine Maßnahmen sind, die man jeden Tag einmal die Woche ergreift. Von daher macht es natürlich Sinn, dass man regelmäßig dieses Wissen auffrischt. Und wie schon erwähnt, es muss dann kein zweitägiger Erste-Hilfe-Kurs sein, sondern es gibt viele Angebote, insbesondere auch von der Björn-Steiger-Stiftung, wo sie speziell zu dem Thema Herz-Kreislauf-Stillstand und Herz-Lungen-Wiederbelebung geschult werden. Und es kann ein Abend sein von 1 bis 2 Stunden, um die nötigen Kenntnisse wieder zu erlernen, aufzufrischen, vielleicht auch das Thema Defibrillator zu implementieren. Als ich den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein gemacht habe, da war da Defi noch gar keine, noch kein Thema gewesen. Ja, aber das sind Dinge, die lernt man dann doch relativ schnell. Und sie sind wichtig, denn wenn wir davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemanden wiederbeleben aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, ist größer, als dass sie zu einem Externen dazukommen. Also muss ich immer vorstellen, die eigenen Eltern, die Geschwister, die eigenen Kinder, diese Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, als dass es eine andere Person ist. Ja, von daher macht es natürlich durchaus Sinn und es muss nicht komplex sein, sondern da reicht eine kurze kleine Auffrischung und vielleicht die Zeit, die man sich nehmen muss. Ich weiß es ja, bei vielen Dingen geht es uns ja allen so, ja, das sollte ich mal machen und schieb's dann auf die lange Bank. Übrigens bei den Vorsorgeuntersuchungen genau das Gleiche, mache ich dann irgendwann mal die Darmspiegelung. Aber das sind eben Dinge, wo ich dann eben sagen muss, okay, da muss ich einmal den Entschluss fassen und mir sagen, vielleicht auch im Freundeskreis, unter den Arbeitskollegen, lasst uns doch da gemeinsam etwas aufziehen. Und da ist auch das Angebot der Hilfsorganisationen, auch der Björn-Steiger-Stiftung, mal zu kontaktieren, zu sagen, hey, wir haben hier 10 Leute im Betrieb, die würden gern mal. Und dann findet man eine Lösung und kann das durchaus auch anbieten. Und ich habe ja selbst schon solche Kurse abhalten können in Betrieben während der Arbeitszeit. Also wir haben auch viele Arbeitgeber, die sagen, das biete ich meiner Truppe jetzt mal an und lade mal ein, einen Vormittag, 3 Stunden zum Thema Auffrischung in erster Hilfe. Vielleicht ist das ein erster Ansatz, auch im Betrieb oder in den Vereinen so ein Thema zu setzen.
Herr Dr. Preusch, es ist eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen und Sie sind ein großes Vorbild, weil Sie sich neben Ihrer sehr intensiven Arbeit als Intensivmediziner und Ihrer ebenso intensiven Arbeit als Politiker auch noch kümmern um diese wichtige Sache, um die Erhöhung der Retterquote bei Laien. Und dafür danke ich Ihnen herzlich auch im Namen der Björn-Steiger-Stiftung und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank für dieses sehr anregende Gespräch.
Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und freut mich immer, wenn ich das Thema in welcher Weise auch immer weitertragen kann. Herzlichen Dank.
Die Björn-Steiger-Stiftung, der Podcast.